Okay. Heute möchte ich mit euch einen Blick auf Rahab werfen. Den Predigttext haben wir eben gerade schon gehört. Meine erste Begegnung mit dem Text und mit Rahab war im Kindergottesdienst. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ja auch schon so lang. Spione, Flucht vor einem König und ein rotes Seil. Die Geschichte ist spannend wie ein Action-Thriller. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass dieser Text vielleicht verfilmt wird. Er bietet Stoff für einen guten Film. Ein Film mit einer außergewöhnlichen Frau in der Hauptrolle. Es fällt mir nicht leicht, mich mit Rahab zu identifizieren. So wie sie habe ich mir eine Heldin auf den ersten Blick nicht vorgestellt. Und sie ist auch keine makellose Heldin. Doch gerade dadurch wird sie für mich zu einer biblischen Heldin. Betrachten wir den Text. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen die zwei Israeliten in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. So heißt es im Predigttext. Das ist schon eine Zumutung für manch christliche Moralvorstellung, eine unverheiratete Frau, bei der fremde Männer ein- und ausgehen. Da ist es nur ein kleiner Schritt, sich vorzustellen, dass Rahab eine Prostituierte war. Für uns mag das heute unvorstellbar, aber sozialgeschichtlich war Prostitution damals für alleinstehende Frauen lebensnotwendig. Es sicherte ihr Überleben. Und so verdiente Rahab sich ihr Lebensunterhalt. Also Prostitution, Prostituierte war ihr Beruf. Und es prägte gleichzeitig auch ihren Ruf. Rahabs gesamte Identität war mit dem Stempel Hure oder Prostituierte gebrandmarkt. Definitiv nicht schmeichelhaft. Erstaunlich finde ich dabei, dass der heutige Predigttext Rahabs Beruf gar nicht bewertet. Es geht nicht darum zu sagen, dass Prostitution nicht dem Willen Gottes entspricht. Der Text zieht hier keine Grenze zwischen Gut und Böse. Und auch Prostitution ist heute nicht das Thema. Stattdessen geht es um Rahab, um ihren Glauben und um ihren Beitrag zur Rettung des Volkes Israel. Und es hat schon etwas Tragisches, dass auch heute noch manche Sünden oder Vergehen gegen etablierte Moralvorstellung das Bild eines Menschen prägen. Dann verschwindet der ganze Mensch hinter seiner Tat oder sie hinter ihrem Verstoß. Dann ist die Rede von einer Hure, einem Homosexuellen, einer Abhängigen, einem Dieb oder einer Ehebrecherin. Doch Gott sieht den Menschen an. Jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns schaut er liebevoll an. Ich möchte auch den Menschen, ich möchte Rahab sehen. Und sie ist gewiss nicht perfekt, sie ist eine Sünderin, so wie wir auch. Nicht besser und nicht schlechter, einfach menschlich. Und Gott hat sie, so wie sie ist, zur Rettung des Volkes Israels gebraucht. Gottes auserwähltes Volk ist in der Bibel das Volk Israel. Unter Moses Führung ist das Volk Israel aus Ägypten in die Wüste geflohen. 40 Jahre sind sie umhergeirrt. Und nun befinden sie sich kurz vor dem Ziel, kurz vor dem verheißenen Land. Und sie müssen jetzt nur noch den Jordan überqueren. Josua, also ihr Anführer, der Nachfolger von Mose, hat seinen Anführern bereits gesagt, geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten. Denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Also in 3 Tagen ist es endlich soweit. Nach 40 Jahren soll es in 3 Tagen endlich soweit sein. Dann können sie endlich ankommen, sich einrichten, zur Ruhe kommen und sich etwas aufbauen. Das verheißene Land ist zum Greifen nah. Doch noch ist das Land und die Stadt Jericho von einem anderen Volk bewohnt, dem Volk Rahabs und ihrer Familie. Mittlerweile hat sich auch unter dem Volk herumgesprochen, dass das Volk Israel auf der anderen Seite des Jordans lagert. Und Gerüchte von Spionen haben sich breit gemacht und auch den König erreicht. Wie gefährlich muss es in so einer Situation gewesen sein, die Spione aufzunehmen. Aber Rahab war mutig. Mutig hat sie die Spione bei sich aufgenommen. Und dabei ist ihr ganzes Volk in Angst und Schrecken. Denn sie haben von den besiegten Völkern gehört, vom Auszug aus Ägypten und vielleicht auch die Plagen, unter denen die Ägypter leiden mussten. Sie haben von Gottes Größe gehört. Es heißt, alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden, verrät Rahab den beiden Spionen. Sie hat keine Angst. Sie hat keine Angst, die fremden Männer bei sich aufzunehmen. Keine Angst, das Fremde hereinzulassen. Rahab erinnert mich dabei an Personen, die im Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden versteckt haben. Für die gute Sache verschweigt sie die Ankunft der Männer und lügt. Sie lügt sogar, dass sie geflohen seien. Aber so hat Rahab die Spione gerettet. Damit macht sie sich aber gleichzeitig auch zur Verräterin ihres eigenen Volkes. Rahab ist schon so eine. Rahab lügt wie gedruckt, sie ist widerständig, illoyal gegenüber ihrem eigenen Volk, hinterlistig, durchtrieben und das nicht spontan, sondern mit Plan und Strategie. Rahab ist für mich ein Beispiel dafür, dass die Menschen, die Gott gebraucht, nicht meinen Vorstellungen entsprechen müssen. Rahab zeigt mir, dass ich damit rechnen darf, dass es Menschen gibt, die nicht zur Kirche gehören und mir und uns trotzdem zum Glaubenszeugnis werden können. Rahab zeigt mir auch, dass Menschen, von denen wir es nie erwarten würden, uns zum Nächsten werden können und dass in ihnen Gottes Barmherzigkeit aufleuchten kann. Denn während Rahabs Volk in Angst ist, beginnt sie zu glauben. Sie erkennt, dass der Gott Israels ihnen das Land gegeben hat und sie sagt: Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Ein Glaubensbekenntnis aus dem Mund einer Frau, die nicht zum Volk Israel gehört. Rahab hat zum Glauben gefunden. Wir erfahren nicht, wie Gott ihr begegnet ist oder zu ihr geredet hat. Doch sie hat Gott erkannt und uns bleibt nur, ihr ihren Glauben zu glauben. Rahab zeigt mir auch, dass Gottes Volk nicht begrenzt ist, nicht auf eine Volksgruppe und nicht auf eine Kultur. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes macht sich im Glauben fest. Und es gibt hier, wie Paulus sagen würde, keine Unterschiede zwischen Juden und Griechen. Rahab gilt im Neuen Testament sogar als Vorbild des Glaubens. In Hebräer 11, Vers 32 heißt es: Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und die Kundschafter Israels freundlich aufnahm, wurden sie nicht getötet wie alle anderen Bewohner Jerichos, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Rahab, so heißt es hier, hat sogar den Willen Gottes erkannt und danach gehandelt. Und in Jakobus 2, Vers 25 heißt es über Rahab, dass sie ein Beispiel für Glauben ist, aus dem Taten folgen. Dort heißt es: Rahab fand bei Gott Anerkennung, weil sie die Kundschafter der Israeliten bei sich versteckte und ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht ermöglichte. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, ist auch der Glaube ohne Taten. Mit Glaube aus dem Taten folgen ist das so eine Sache. Der Glaube rettet uns. Dabei können wir uns Gottes Liebe und Anerkennung nicht erarbeiten. Taten sind immer nur eine Antwort, eine Reaktion auf Gottes Liebe und sein vorangegangenes Handeln. Gott geht mit uns. Und es ist gewiss gut, wenn wir danach fragen, was wir tun sollen oder wie wir handeln sollen. Doch meistens sind es im Alltag, im Leben nicht mehr so diese großen Lebensentscheidungen, die wir treffen müssen. Manchmal würde ich auch gern so ein Abenteuer wie Rahab erleben, so richtig das, was los ist. Doch stattdessen ist da wenig spektakulär, irgendwie der Alltag aus Arbeit, Schule, Familie, Haushalt und Hobbys. Manchmal kann ich es gar nicht so richtig glauben oder mir nur schwer vorzustellen, dass Gott gar nicht so unglaublich Großes oder Neues von mir möchte. Das erfordert dann Geduld und Zeit, auf Gott zu hören. Und wenn Gott dann nicht gleich redet, bedeutet das ja nicht, dass wir unsere bisher getroffenen Erfahrungen oder Entscheidungen, die wir getroffen haben, anzweifeln müssen. Dann muss sich unser Glaube im Alltag bewähren, unspektakulär. Das fühlt sich dann vielleicht an, als ob Gott nicht mehr genauso mit seinem Wort in der gleichen Klarheit bei uns ist, wie vielleicht am Anfang. Das ist uns manchmal vielleicht zu wenig, zu monoton oder zu anspruchslos. Aber eben im Alltag entscheidet sich, ob wir im Glauben leben oder nur, ob wir mit Begeisterung angefangen haben. Glauben ist ein Abenteuer, aber keine Garantie für Nervenkitzel. Glauben heißt, sich immer wieder neu bewusst zu machen, dass Gott da ist und mit uns ist. Jeden Tag, in großen und kleinen Entscheidungen des Lebens. Rahab hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Sie hat die Spione bei sich aufgenommen. Dabei kann man eigentlich weniger von Gastfreundschaft als wirklich von Kalkül sprechen. Rahab will auf der Seite dieses Gottes stehen, auf der Seite der Sieger. Denn sie hat den Gott Israels erkannt. Sie hat erkannt, dass der Herr den Israeliten das Land geben wird. Es ist geradezu prophetisch. Die Größe Gottes hat sie in Bewegung gesetzt. Ihr Volk erstarrt und sie sieht in dem Gott Israels Hoffnung. Hoffnung auch für sie. Und weil dieser Gott auf den Seiten der zwei Israeliten steht, und die übrigens namenslos sind im Gegensatz zu Rahab, deswegen wagt sie es, auch um ihre Rettung zu bitten. Da heißt es, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hauses Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alles, was sie haben und uns vor dem Tod rettet. Das Wort, das hier mit Barmherzigkeit übersetzt wurde, kann man auch mit Gnade oder Güte übersetzen. Übertragen ist es einfach die Zuwendung oder Nächstenliebe, die Rahab den Spionen erweist. Man könnte jetzt denken, die Spione hätten ja vorher damit rechnen können, dass Rahabs Hilfe nicht so ganz umsonst ist. Alles hat nun mal irgendwie seinen Preis. Doch diese Barmherzigkeit oder Gnade und Hilfe, von der hier die Rede ist, die ist frei. Das ist wie in einer Freundschaft. Ich tue jemandem einen Gefallen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Diese Gnade oder Barmherzigkeit ist ein Entgegenkommen in der Hoffnung, dass sie erwidert wird. Doch sie ist frei. Also Rahab kann zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Es ist nicht klar, dass sie mit dem Leben davonkommt. Deswegen lässt sie die Spione bei dem Herrn schwören. Und dieser Schwur sichert ihr die Zukunft. Die Spione werden an einem Seil an der Stadtmauer aus der Stadt gelassen und fliehen in das Gebirge. 3 Tage, so lange bis die Verfolger wieder zurückgekommen sind, dann erst sollen sie sich auf dem Weg zurückbegeben. Erinnern wir uns nochmal an Josua, den Anführer des Volkes. Er wollte innerhalb von 3 Tagen mit dem Volk über den Jordan sein. Da hat sein Plan wohl nicht ganz funktioniert. Rahab durchkreuzt die Pläne von Josua. Sie durchkreuzt die Pläne des Anführers Israels. Gott schenkt uns manchmal Hilfe oder Personen, die uns im ersten Moment vielleicht ungelegen kommen. Manchmal werden unsere Pläne durchkreuzt und es kommt einfach anders. Und Rahab ist so eine Pläne-Durchkreuzerin. Rahab hat sich gewissermaßen in das Volk Israel eingemischt. Weil sie erkannt hat, dass der Gott der Israeliten, der Herr ist, auch der Gott ihrer Geschichte ist. Rahab hat nicht nur die Spione gerettet, sie gilt auch als Urahnin Jesu. Sie wurde in die Geschichte des Volkes eingefügt. Im Neuen Testament wird sie sogar im Stammbaum Jesu erwähnt. Jesus als unser Retter, der uns frei seine Barmherzigkeit erweist und uns versöhnt hat. In ihm hat Gott uns das Geschenk gemacht, zu seinem Volk dazuzugehören. Das Volk Israel ist und bleibt Gottes erwähltes Volk. Das Volk, aus dem Jesus Christus unser Retter kam. In der Rechenschaft vom Glauben, also gewissermaßen unserem baptistischen Glaubensbekenntnis, heißt es dazu, die Gemeinde Jesu hat in Jesus Christus Anteil an den Verheißungen Gottes, die er zuerst dem Volk Israel gegeben hat. In Christus werden alle Menschen einbezogen in Gottes Heil. indem sie aus Juden und anderen Völkern das Gottesvolk des neuen Bundes berufen, und gesammelt wird. Das Volk Gottes ist größer und bunter, als wir uns vorstellen können. So gehört auch Rahab dazu. Gott hat Rahab gebraucht. Rahab hat dazu beigetragen, das Volk Israel zu retten. Und Rahab hat sich auch für ihre Zukunft eingesetzt. Sie macht mit den Spionen den Deal, dass sie ihre gesamte Familie in ihrem Haus versammelt und dann ein rotes Seil in das Fenster hängt, damit sie gerettet wird. Das rote Seil am Fenster ist gewissermaßen das Symbol ihrer Rettung. So hängt Rahab ein rotes Seil in ihr Fenster. Ich möchte mit euch diesem roten Seil nachspüren, wie einen roten Faden, der durch die Geschichte geht. Von damals, der Stadt Jericho, den Überlieferungen des Alten Testaments, des Neuen Testaments, dem mündlichen und schriftlichen, der uralten Geschichte, bis heute, bis hin zu diesem Sonntag im Juli. Dieses rote Seil im Fenster der Rahab erinnert mich an rot angestrichene Balken, an Türpfosten. Die beiden Türpfosten nämlich und den oberen Türbalken des Hauses haben sie mit Blut eines geschlachteten Lammes gestrichen. Sie, die Israeliten, sollten dieses Blut als Zeichen ihrer Rettung verwenden. Denn in Ägypten hat der Herr ihnen gesagt, das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Während sie in Ägypten waren, sendete Gott Plagen. Diese Todesplage, dass alle erstgeborenen Söhne sterben mussten, hat sie dadurch, durch dieses Blut, nicht getroffen. Sie leben. Gott hat die Söhne und Töchter der Israeliten gerettet. Er steht treu zu seinem Volk Israel. Und dieser rote Balken führt mich weiter zu dem Balken des Kreuzes. Das Kreuz, an dem Jesus Christus starb. Das Kreuz als Zeichen unserer Rettung, damit alle, die an ihn, Jesus Christus, glauben, leben in Ewigkeit. Denn Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit auch wir gerettet werden, damit wir frei werden aus der Enge unserer Abhängigkeiten. Dieses Kreuz als der Ort, an dem wir unsere Lasten ablegen können und einfach sein können, so wie wir sind. Ein Ort über Raum und Zeit hinweg. Ein Ort, den wir immer wieder aufsuchen können, wenn uns etwas belastet. Damit uns unsere Sorgen nicht erdrücken und damit auch wir mutig und ohne Angst in die Zukunft gehen können. Damit wir aus der Liebe Gottes neue Kraft schöpfen können. Und damit auch wir durch Christus zum auserwählten Volk Gottes gehören. Rot wie Blut, rot hängt das Seil im Fenster der Rahab. Rot wie Blut ist auch der Wein oder Traubensaft beim Abendmahl. Ein Zeichen unserer Rettung. Im Abendmahl haben wir Gemeinschaft und erinnern uns sinnbildlich, dass dieser rote Faden auch in unser Leben hineinreicht, dass Jesus lebt und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Jesus selbst hat sich mit dem Verräter Judas und dem Verleugner Petrus an einen Tisch gesetzt. Jesus hat Menschen nicht verurteilt. Er lädt uns ein, wie es die Jahreslosung sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus lädt uns auch heute noch ein und so reicht dieser Faden auch in unsere Zeit. Hast du diesen roten Faden in deinem Leben schon entdeckt? Die Erfahrung, gehalten und getragen zu werden über Abgründe hinweg? Oder die Erfahrung, dass die vielen unverbundenen Teile auf einmal irgendwie Sinn ergeben, ein Ganzes? Das Erleben, dass Gott gegenwärtig ist und alles wie einen roten Faden zusammenhält? So kann dieses rote Seil im Fenster der Rahab auch uns heute ein Zeichen sein. Ein Zeichen, dass auch wir wie Rahab gerettet sind und mutig glauben und vertrauen können. Wir können glauben und vertrauen, dass Gott auch mit uns ans Ziel kommt. Denn Gott ist unser Retter. Er ist der starke Held, der uns zur Seite steht. Und mit den Worten Rahabs: Der Herr, unser Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Amen.